Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo ihr lieben Mamas und Papas da draußen und auch an all die, die es werden wollen. Hier spricht Mella. Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Und wie so oft habe ich hier wieder eine ganz tolle Gästin sitzen, eine Psychologin, die Jill Beyer. Sie wird sich auch gleich nochmal selbst vorstellen, aber ich will euch nicht vorenthalten, worum es heute gehen soll. Es ist ein Thema, was mich auch momentan immer noch sehr selbst betrifft, muss ich sagen. Es soll um Stress, Sorgen und Ängste in Bezug aufs Elterndasein gehen, aber natürlich auch in Bezug aufs aktuelle Weltgeschehen, auf persönliche Dinge und wie man vielleicht gerade im Alltag mit kleinen Kindern damit besser umgehen kann. Genau, und ich hoffe, da haben wir heute hier sehr professionelle Hilfe an unserer Seite. Liebe Jill, stell dich doch gerne erstmal kurz selbst vor.
Hallo Mella, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, über mein Herzensthema zu sprechen. Genau, du hast schon die wichtigsten Sachen eigentlich gesagt. Mein Name ist Jill Beyer, ich bin selbstständige Psychologin und ich habe mich auf Stress und Sorgen und Ängste im Mama-Alltag spezialisiert. Angefangen habe ich eigentlich in der Schwangerschaft und dadurch, dass ich aber jetzt Mama bin und nicht mehr schwanger, wachsen meine Themen eigentlich mit mir mit. Und genau, ich verhelfe vor allen Dingen Mamas dabei, dass der Familienalltag leichter wird. Und da werden wir heute auch viel drüber sprechen, glaube ich.
Genau, sehr schön. Wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf?
3 und 5.
Okay. Und ich finde es immer so cool, mit den ganzen Mamas hier zu sprechen. Das sind ja oft Mamas, die sich irgendwie selbstständig gemacht haben, die ihre Herzensthemen für sich entdeckt haben. War das bei dir auch wieder so klassisch in der Schwangerschaft oder mit Kind ist diese Idee gekommen?
Ich habe mich schon während meines Masters auf Stress spezialisiert und habe dann erstmal in der Bundesliga angefangen, Leistungssportlerinnen zu coachen. Ich habe meinen Job geliebt, habe bis zu Olympia gecoacht tatsächlich und dachte auch, das ist mein Weg, da will ich hin. Und dann bin ich ungeplant schwanger geworden. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie viele Sorgen ich plötzlich hatte, wie viel Stress ich hatte, weil es plötzlich ein ganz, ganz neuer Lebensabschnitt war, auf den ich einfach nicht vorbereitet war. Und ich mache gerne Pläne und das hat dann halt alles durcheinander geworfen, weil ich habe vor allen Dingen abends mit den Leistungssportlerinnen trainiert und ich meine, ging dir wahrscheinlich auch so, gerade so die ersten Monate in der Schwangerschaft. Ja. Also ich hätte um 17 Uhr schlafen können.
Und genau so.
Und wenn die Kinder klein sind, willst du ja auch nicht abends irgendwie noch arbeiten. Das heißt, für mich war relativ schnell klar, das wird so nicht weitergehen. Und dann habe ich erstmal alle Tools, die ich sowieso schon an der Hand hatte, durch mein Studium, durch die Arbeit mit den Leistungssportlern, habe ich auf meine Schwangerschaft gemünzt. Und dadurch ist dann mein eigener Podcast entstanden, der damals noch Kugelzeit Coaching hieß, wo ich erstmal all mein Wissen jede Woche in eine neue Folge gepackt habe, um erstmal zu verstehen, okay, was macht es eigentlich mit mir, um die Methoden bei mir selber anzuwenden. Und dann hatte ich, und ich sage es ganz oft, ich hatte relativ schnell die schönste Wartezeit der Welt, weil ich relativ schnell verstanden habe, wie ich es hinkriege, meine Sorgen. Ja, ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Und dadurch ist halt tatsächlich meine Selbstständigkeit auch entstanden. Das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte nie selbstständig sein. Und dann war das so ein kleiner Graswurzelmoment irgendwie, weil dann immer mehr Frauen auf mich zugekommen sind, von mir gecoacht wurden. Und jetzt mache ich es eben vor allem für Mamas, weil ich mich auch gerade in der Phase befinde. Genau. Ja, also es ist tatsächlich aus meinem eigenen Schmerz heraus entstanden.
Ey, wie so häufig, oder? Ja. Und ich finde es einfach so wertvoll, wenn auch wirklich da noch eine Mama sitzt. Also ich bin jetzt ja auch seit ein bisschen über 1,5 Jahren Mama und auch noch als Ärztin in der Klinik und so weit hoffentlich bald wieder auch unterwegs. Und das hat sowas auch in mir verändert, als ich wusste, wie ist es, wenn es sich anfühlt, schwanger zu sein und wie ist es, dass eine Geburt begleitet wird. Das war so ein Gamechanger für mich.
Voll, weil da, finde ich, merkt man auch, man kann sich in die Leute wirklich nicht hineinversetzen, wenn man nicht weiß, wie es ist, in diesen Schuhen zu laufen. Und mir war damals gar nicht bewusst, dass so viele Frauen in der Schwangerschaft Sorgen und Ängste haben. Mhm. Ich habe einfach bei mir angefangen und dann, weil ich sehr offen und ehrlich auch über meine Themen spreche, haben sich dann auch ganz viele Frauen bei mir gemeldet und gesagt, hey, mir geht's genauso. Mhm. Und das, finde ich, ist auch das Tolle daran, wenn man aus dem eigenen Schmerz heraus etwas entwickelt, dann weiß man wirklich, wie es den anderen Leuten geht.
Ja.
Und das
ich ganz genauso.
Ja, es kann sehr viel Mehrwert bringen, tatsächlich. Ja.
Schön. Ich würde schon gerne einmal beim Kinderwunschweg ansetzen. Gar nicht so sehr auf das Thema, vielleicht klappt es nicht oder so, aber bei uns war es zum Beispiel auch ein Thema. Ich hatte jahrelang gar keine Idee davon, möchte ich überhaupt Kinder? Ich hatte jahrelang gesagt, nein, will ich nicht. Auch tatsächlich aufgrund dessen, wie die Welt ist, wie sie ist. Also ich habe das Gefühl, wir haben auch alle mal ein bisschen noch ein negatives Selbstbild davon, wie es aussieht, obwohl es momentan vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie man vielleicht denkt. Also gibt es verschiedene Faktenchecks ja auch hinter, dass die Nachrichtenseiten und so weiter das oft immer sehr viel negativer darstellen, als es vielleicht auch ist. Das wäre vielleicht auch schon mein Ansatz. Das wirst du uns vielleicht noch mal besser erklären. Hast du schon mal ein bisschen kurz angedeutet gehabt, was wir uns vielleicht auch an eigenem Stress in der inneren Welt machen und was vielleicht so außen in der Wirklichkeit wirklich stattfindet. Genau, und darauf will ich hinaus. Ich glaube, das hatte ich mir oft jahrelang so ein bisschen auch eingeredet. Oh, ein Kind in so eine Welt setzen will ich gar nicht. Irgendwann war bei mir der Kinderwunsch total da. Aber dann hat Felix mit diesem Thema angefangen. Wahrscheinlich hatte ich ihn vorher da so ein bisschen mit angesteckt. Also wie gehst du mit diesen Dingen um? Kann man das schon mal irgendwie in verschiedene Stressarten oder so einteilen? Hast du da irgendwie ein Konzept?
Ja, ja. Ich arbeite nach einem ganz bestimmten Konzept. Da würde ich jetzt gerade aber gar nicht drauf eingehen, sondern wir nehmen mal wirklich dieses konkrete Beispiel. Und ich kenne das sehr gut. Wir sind am Überlegen gerade, ob wir ein drittes Kind wollen. Mhm. Und da, finde ich, merkt man immer ganz stark Kopf versus Herz.
Ja, ja.
Und der Kopf ist, oder tatsächlich das Gehirn ist dazu da, uns zu schützen. Es ist nicht dazu da, uns glücklich zu machen. Und wenn wir jetzt mal auf die Weltlage gucken, wenn sie dich beunruhigt, dann ist es nicht die aktuelle Weltlage an sich. Ja, weil du bist in Sicherheit. Bei dir ist alles okay. Ja, in deinem Leben hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren nichts verändert. Egal, ob jetzt der Krieg in der Ukraine, ob Trump, ob völlig egal, aber du kaufst immer noch dasselbe Essen, du fährst immer noch das gleiche Auto. Dein Hier und Jetzt hat sich kaum verändert. Und das, was dich aber unglücklich macht oder sogar ängstigt, ja, sind deine Gedanken. Und die sind durch deine Erfahrungen, durch deine Traumata, durch die Nachrichten, ja, oder durch die Nachbarn, die immer wieder diese ganzen Horrorgeschichten erzählen, daraus bilden sich ja quasi deine Gedanken. Und wenn deine Gedanken sind, dass die Welt zu unsicher ist, um Kinder zu bekommen, frage ich mich immer, ist das wirklich so? Und du hast es ja gerade auch schon angedeutet. Und wir nehmen die Welt nicht so wahr, wie sie ist, sondern wir nehmen die Welt so wahr, wie wir sie interpretieren, ja. Und ich habe dann immer wieder festgestellt, mein Leben, oder bei mir ist es zum Beispiel auch gar nicht nur die aktuelle Weltlage, sondern zum Beispiel auch KI. Mhm. Ja, ich habe vor 2 Jahren mit meinem Mann eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht und ich hatte wirklich panische Angst davor, wie sich die Welt jetzt verändert. Mittlerweile sind 2 Jahre vergangen und ja, es gibt jetzt ganz viele Sachen so, aber mein Horrorszenario ist gar nicht eingetreten und I don't know, ob es eintreten wird, aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt dann wirklich geschworen, ey, ich denke da nicht mehr drüber nach, weil ich kann nicht in die Zukunft gucken. Und das ist eben das, was ganz oft passiert, wenn wir uns Sorgen machen. Wir gehen dann davon aus, dass das auch eintritt. Und ich sage mittlerweile wirklich, ich warte, bis meine Sorge eingetreten ist und dann kann ich immer noch unglücklich sein oder dann kann ich immer noch Angst haben, weil, und das ist der wichtige Punkt, erst dann kann ich überhaupt was dagegen tun. Ja, und oft müssen wir uns dann einfach selber eingestehen, die Sorge ist halt eine Hypothese. Und das ist das Gute, weil wirklich zu 99,9% sind die Sorgen, die du hast, Hypothesen, die nicht eintreten. Das Problem ist nur, wir denken ganz oft, dass unsere Gedanken eintreten werden. Und das stimmt halt Gott sei Dank nicht, ja.
Total. So kann man aber auch seinen Tag füllen, sage ich mal, wenn man die ganze Zeit in diesen Gedankenspiralen ist und eins führt zum anderen.
Ja, voll.
Und was hast du da für Tipps an der Hand? Wie kann man das unterbrechen? Das hört sich natürlich einfach an zu sagen, ich habe mir geschworen, ich denke da einfach nicht mehr drüber nach. Habe ich auch schon öfter mal versucht. Spätestens abends im Bett funktioniert das bei mir nicht mehr, muss ich sagen, weil da bricht dann so alles über mir ein, was vielleicht so der stressige Alltag mit Kleinkind sogar manchmal auch noch überdeckt hat, so, nämlich davon verschont, dann ja doch eher im Jetzt zu sein, was ja ein großer Vorteil ist von Leben mit Kindern. Ja, aber abends im Bett ist, da bin ich voll der Mensch leider für, die grübelt, leider auch schlecht schläft teilweise.
Ah ja. Ja, da hast du einen wichtigen Punkt genannt. Ich mache das ja schon seit 10 Jahren. Deswegen ist es für mich halt wirklich einfach, weil sich die Neuroplastizität von unserem Gehirn, die führt dazu, dass sich unser Gehirn tatsächlich umstrukturiert. Und wenn man sich vorher viele Sorgen gemacht hat, wie ich zum Beispiel, kann man wirklich erst etwas dafür tun, dass man nicht mehr so viele Ängste und Sorgen hat. Und so ist es bei mir halt auch. Und ich weiß ganz genau, okay, zu 99% treten meine Sorgen nicht ein. Okay, dann kann ich es auch lassen und warten. Ja, das ist tatsächlich Training. Aber meistens schafft man es innerhalb von 2-3 Wochen. Das ist die Erfahrung, die ich mit hunderten Mamas gemacht habe, die jetzt zum Beispiel aktuell auch in der Membership sind. Nach 2-3 Wochen, wenn du weißt, worauf du achten musst, geht das relativ schnell, dass du eben nicht in diesem Teufelskreis bist, den du gerade beschrieben hast, und dir immer wieder deine Gedanken im Teufelskreis da oben, dass es größer und größer wird. Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel von dieser aktuellen Weltlage. Dann ist es ganz wichtig, dass du kannst nichts dagegen tun, dass die Welt ist, wie sie ist. Das sollte auch nicht irgendwie das Ziel sein, weil sonst sind wir sofort überfordert und denken, ja, okay, ich muss eigentlich auch nichts machen, und dann bleiben wir in diesen Gedanken drin. Aber zwei Dinge kannst du tun. Du kannst dich schon fragen, was kann ich dagegen tun? Jetzt nicht in Bezug auf die komplette Welt, aber in Bezug auf deinen Alltag, ja? Und das Tolle ist, wenn du dir die Frage stellst, dann machst du zum einen im Kleinen die Welt ein bisschen besser, und wenn es nur der Alltag ist oder eben der Alltag mit deinem Kind, weil du wieder ein bisschen mehr runterkommst, und dann sitzt du nicht mehr in der Ecke und meckerst nur darüber, wie scheiße alles ist, sondern du wirst aktiv, das ist das eine. Und das Spannendere ist eigentlich, du veränderst deine Gedanken, nämlich weg von der Angst hin zu einer potenziellen Lösung. Ja? Und dein Gehirn, und das ist auch so toll, kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Es kann nicht Angst vor der Zukunft haben und sie kreativ gestalten. Ja? Und sobald du dich eben fragst, was kannst du dagegen tun, hört dein Gehirn auf, dir Sorgen zu machen. Das kannst du, ich meine, gut, das Weltgeschehen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß, ja, aber wenn du jetzt abends im Bett liegst, was hält dich davon ab zu schlafen?
Soll ich direkt mal ein konkreteres Beispiel nennen?
Ja.
Ein sehr reales Beispiel.
Ja.
Weil das finde ich auch immer so interessant, wie ich vorhin auch kurz vielleicht meinte. Manchmal gibt es ja diese Riesenthemen, wie du auch schon so schön beschrieben hast. Weltgeschehen kann man tatsächlich wenig Einfluss aufnehmen, außer man sagt jetzt, okay, ich trete hier in meinem Dorf in irgendeine politische Bewegung ein und so weiter. Könnte man vielleicht im Kleinen irgendwas tun. Aber was bei mir tatsächlich in so meinem privateren Leben los ist, ist ja, dass ich gekündigt wurde, wir den Hof verkaufen müssen und umziehen. Das sind gerade so unsere Themen und tatsächlich auch das, was mich so sehr beschäftigt. Genau. Und wo ich immer wieder auch versuche, so diese Metaperspektive einzunehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Schritt, den man vielleicht, der einem helfen könnte, zu sagen, okay, ich beobachte mich jetzt selbst. Diejenige, die grübelt, ist da. Aber ich bin noch nicht so weit, dass es gut funktioniert, aber ich versuche es.
Und das ist halt auch Training, ne? Lass uns mal eine Sorge angucken. Was ist es? Mhm. Weil du hast ja jetzt mindestens 3 schon genannt, ne? Da merkst du auch, ja, es kommt dann meistens ganz viel, genau, auf einmal.
Ja.
Was ist es? Lass uns eine Sache davon angucken.
Dass ich meinem Kind jetzt hier die Zukunft auf dem Land nehme, durch den Hofverkauf, Umzug und so weiter.
Okay, das heißt, das ist ein Fakt.
Mhm.
Was ist aber die Angst dahinter?
Mhm. Dass das Stadtleben zu schnelllebig ist, dass es seinen Bedürfnissen nicht gerecht wird, aus Toben, Spielen, Freiheit, diese Dinge.
Und die Gedanken, die du jetzt dazu hattest, sind das Fakten oder Hypothesen?
Hypothesen.
Ja, und das ist ein richtig wichtiger Unterschied, mhm, weil das, was wir ganz oft machen, ist, wir denken, unsere Gedanken sind Fakten. Seine Bedürfnisse werden nicht gerecht von Toben und Rennen und so. Aber es ist kein Fakt. Ja, und es gibt Millionen von Kindern, ja, die in der Stadt wohnen, die eine wunderschöne Kindheit haben.
Total, ja.
Und das kannst du immer wieder tun, gucken, ist es ein Fakt oder eine Hypothese. Wenn es ein Fakt ist, okay, dann musst du irgendwie damit umgehen. Ja? Aber wenn es eine Hypothese ist, nimm erstmal wahr, dass es eine Hypothese ist. Und was du dann nämlich auch machen kannst, und das ist das Blöde an Hypothesen. Die haben nichts mit der Wahrheit zu tun. Und trotzdem, oder in dem Moment zumindest nicht, und trotzdem machen sie was mit dir. Ja. Weil wenn du darüber nachdenkst, passiert nicht nur hier oben unsere Blabla-Stimme, wie ich sie gerne nenne, unsere innere Kritikerin, gibt dir die Gedanken, die du gerade hattest, sondern mit jedem Gedanken, den du hast, passiert etwas in deinem Körper. Du bist angespannt, vielleicht hast du schweißnasse Hände, vielleicht rast dein Herz, ich weiß nicht, was es bei dir ist, vielleicht hast du ein Kloß im Hals, ja, vielleicht irgendwas im Magen, vielleicht hast du Verdauungsprobleme dann, kannst nicht schlafen. Ja, das sind alles Zeichen von zu viel Stress.
Ja.
Und diese Gedanken, die kommen ja nicht nur abends im Bett, da kommen sie besonders, weil alles andere fährt runter und unser Gehirn macht das, was es machen soll, nämlich für Sicherheit zu sorgen. Und dann versucht es, alles zu durchdenken, was aber in dem Falle nichts bringt. Und dann bleiben wir halt viel zu lange in diesem Teufelskreis und schütten die ganze Zeit auch weiter Stresshormone aus.
Und deswegen, ich atme tief, ja, weil, ja, die Anspannung geht ein bisschen runter, weil ich es kenne und es gut tut, das mal so richtig schön auf den Punkt zu hören. Wow, ja.
Total. Und da merkst du zum einen, du bist nicht alleine. Ne? Und dein Nervensystem hat einfach reagiert, weil du gemerkt hast, okay, es ist okay, dass es so ist, auch wenn es scheiße ist, aber du kannst, und das ist das Geile daran, wirklich. Stress entsteht zu 10% im Außen. Zu 10% ist es der Umzug. Die 90% von deinem Stress entstehen durch die ganzen Gedanken, die du hast.
Ja.
Und das ist so geil. Weil wenn du lernst, mit diesen Gedanken anders umzugehen, wenn du lernst, nicht alles zu glauben, was du denkst, wenn du dann auch noch lernst, deine ganzen Empfindungen im Körper zu fühlen und da sein zu lassen, wenn du gestresst bist, kommst du relativ schnell aus dieser Spirale wieder raus. Bedeutet das, dass du nie wieder gestresst bist? Nee. Stress ist auch super wichtig, aber halt nicht dieser Dauerstress. Und das ist genau das, der Dauerstress, der entsteht durch die ganzen Gedanken, die wir haben. Und wir haben ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, man sagt, man hat 60 bis 80.000 Gedanken am Tag. Viele davon wiederholen sich. Mhm. Und wir haben halt alle auch diese Negativitätstendenz. Das heißt, negative Dinge fallen uns viel schneller ein. Ja, du könntest dir ja auch überlegen, ja, ist ja richtig cool, wenn wir in der Stadt wohnen, dann haben wir richtig viele tolle Spielplätze oder dann, I don't know, ja, man kann sich das ja auch alles schönreden. Ja, stimmt. Aber ja, es macht einen Unterschied, weil du merkst, wenn du Gedanken hast, die oder dir ein Bild kreierst, wo du merkst, okay, wir haben ein tolles Stadtleben, auch da wird dein Körper sofort reagieren und du wirst in die Entspannung kommen. Und es geht nicht darum, nie wieder gestresst zu sein, sondern es geht darum, dass diese Höhen und Tiefen, dass du die A erstmal merkst, wahrnimmst tatsächlich und B, dass diese Tiefen nicht mehr so tief werden und dass du schneller aus ihnen auch wieder raus findest. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du wirklich abends, wenn du im Bett liegst und nicht schlafen kannst, nimm dir einen Zettel und einen Stift. Wenn es gar nicht anders geht, nimmst du dir dein Handy und schreibst da rein und guckst mal, nimmst mal deine Gedanken ein bisschen auseinander. Was ist ein Fakt? Was ist eine Hypothese? Wenn es eine Hypothese ist, was mache ich eigentlich damit?
Das klingt so gut, weil ich habe tatsächlich in der letzten Folge von auch einer Psychotherapeutin schon mal den Tipp bekommen, abends quasi mein Grübeltagebuch zu führen. Habe ich jetzt auch schon mal angefangen. Aber das ist nochmal, glaube ich, so Next Level gerade, was ich höre. Weil nur dieses Runterschreiben, ja, das hilft irgendwie auch schon. Ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht, dass es so ein bisschen aus meinem Kopf raus ist. Aber irgendwie nimmt es nicht die Wiederholung, also dass es am nächsten Tag wieder genauso ist, weißt du?
Okay. Total, ja. Was die Wiederholung nehmen kann, ist vor allem auch, wenn du dir mal die Zeit nimmst, reinzuspüren, was da eigentlich gerade bei dir passiert. Beziehungsweise geht dadurch die Emotion schneller wieder weg, weil Emotionen, und das ist so spannend, die gehen nach 90 Sekunden wieder. Außer, und das machen wir halt sehr, sehr oft, wir halten gedanklich an ihnen fest, indem wir immer wieder darüber nachdenken, wie scheiße ist, dass wir jetzt den Hof verkaufen müssen und wieder in die Stadt ziehen. Und dann reproduzierst du diese Emotion wieder und wieder. Mhm. Die Wiederholung an sich, die löst du, wenn du so ein Pattern Interrupt quasi immer und immer wieder machst. Wenn du alleine diese Metaebene, hast du gerade auch schon angesprochen, ne, deine Gedanken beobachtest, wenn du das machst, wirst du irgendwann Muster bei dir erkennen. Und meistens sind das Muster wie Perfektionismus, Kontrolle behalten, gemocht werden wollen, durchhalten, ja. Und an diesen
stimmt alles, alles, alles vorhanden. Du beschreibst mich hier gerade, ohne mich jetzt sonderlich lang zu kennen. Ist das so typisch für Frauen oder woher nimmst du die gerade alle?
Das ist typisch für Menschen. Nicht nur für Frauen.
Okay, gut.
Ja. Wenn du, und dann guckt man sich quasi an, okay, wo kommen deine Muster denn her? Weil die sind wiederum total individuell, ja. Mhm. Und wenn du da an die eigentliche Ursache kommst, dann lösen sich ganz, ganz viele Sachen generell. Ein Beispiel von mir ist ein bisschen kleiner. Mir ist eigentlich auch immer noch Pünktlichkeit enorm wichtig. Und mir war das so wichtig, dass ich schon 2 Stunden vorher gestresst war, weil ich dachte, ich könnte ja zu spät kommen. Und ich habe dann mir ganz oft gesagt, hey, es kann nichts Schlimmes passieren und so weiter, ne? Und irgendwann habe ich dann aber verstanden, woran liegt's denn eigentlich? Und das ist dann wieder meine Software, das ist mein Muster, was dahinter liegt. Und ich, als ich das allererste Mal von zu Hause aus abends weg durfte, bis 12 raus durfte, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber ich habe diese Situation noch vor Augen, ich war 3 Minuten zu spät. Und meine Mutter stand auf der Straße fast panisch und hat auf mich gewartet. Und mein Unbewusstes hat da einfach abgespeichert, wenn ich zu spät komme, löse ich bei anderen Menschen eine ganz schlimme Emotion aus. Dadurch, dass ich das für mich dann lösen konnte im 1:1 mit jemandem, habe ich heutzutage nicht mehr das Problem, dass es mir so, so wichtig ist, pünktlich zu kommen. Ich bin immer noch super gerne pünktlich, ja, auch heute. Ich bin eigentlich immer mindestens 5 bis 10 Minuten früher da. Aber zum einen stresst es mich nicht mehr 2 Stunden vorher und zum anderen, selbst wenn ich merke, ich komme zu spät, ist das kein Drama mehr, sondern ich sage dann einmal kurz, es wird ein paar Minuten später und dann ist das Ganze abgehakt. Und da merkst du, dass oft liegt viel mehr dahinter, warum wir sind, wie wir sind. Und wenn wir da eben ansetzen, verändert sich ganz viel im Alltag und dann wird plötzlich auch ganz viel im Familienalltag leichter.
Richtig schön. Du hattest vorhin kurz deine Membership erwähnt. Ist das so ein Ort, wo man genau diese Dinge auch in der Tiefe angehen kann?
Ja, genau. Die ist tatsächlich genauso aufgebaut. Was gucken wir uns an? Wir fangen mit den Gedanken an. Was passiert eigentlich? Du kriegst ganz viele tolle Methoden an die Hand, die, und das finde ich auch so wertvoll, die sind wirklich für den stressigen Mama-Alltag. Weil ich kenne das, wir Mamas sagen immer, wir haben keine Zeit, wir müssen noch so viel machen, Me-Time hatte ich schon ewig nicht mehr. Ist ja bei mir genauso. Mhm. Deswegen habe ich Methoden quasi kreiert, die man im Alltag macht, während du Dinge tust. Das heißt, du brauchst keine extra Zeit. Ja, du brauchst am Anfang ein bisschen Zeit, um die Methoden zu lernen, um von ihnen zu wissen. Aber dann geht es darum, das in deinem Alltag anzuwenden. Ein Beispiel, wir machen eben Gedanken, ne? Sowas wie zum Beispiel 90-10 und so weiter. Dann gucken wir uns aber auch mal deinen Körper an, beziehungsweise dein Nervensystem. Und das sind dann so Sachen wie: Beobachte dich mal im Alltag, wie oft machst du Dinge eigentlich schnell? Ich muss noch schnell das Bett machen, ich muss noch schnell die Zähne putzen, ich muss noch schnell
das Kind.
Und das ist für dein Nervensystem konstant eigentlich das Signal von, hier ist potenziell Gefahr. Und um da rauszukommen, reicht es, wenn du Dinge langsam machst. Und damit sage ich nicht, mach den ganzen Tag langsam. Nein, es reicht, wenn du dir heute Abend, wenn du dich abschminkst, dich mal langsam abschminkst. Wenn du die Zähne putzt, putz sie mal langsam und nicht so, wie wir das halt total oft machen, ja. Oder wenn du Essen vorbereitest, weil das sind Sachen, die musst du eh machen. Dann mach sie halt ganz kurz achtsam und bewusst und dadurch signalisierst du deinem Nervensystem, okay, es ist alles in Ordnung. Und wenn du deinen Körper eben mit einbeziehst, passiert das Spannende, dass meistens auch die Stimme hier oben ruhiger wird. Das heißt, diese Verbindung zwischen Kopf, ja, und Körper ist enorm wichtig. Und das, was du eigentlich brauchst, um gegenzusteuern, ist eine gute Verbindung zu dir selber. Und die haben viele von uns einfach nicht mehr. Wir sind Kopfmenschen. Wir haben in der Schule schon gelernt, ruhig zu sitzen, nicht auf unsere auf unsere Bewegungsmuster zu achten, die unser Körper machen will, sondern wir müssen hier logisch denken. Und dadurch haben ganz viele dieses Bauchgefühl auch verloren.
Ja. Du sprichst da sowas Wichtiges an. Ich habe das so dolle, dieses mich durch den Alltag hetzen. Ich glaube, es ist einerseits dadurch entstanden auch, dass das Kind oder besonders mein Sohn immer sehr doll nach mir fordert und das auch lautstark zum Ausdruck bringt. Und ich das Gefühl habe, okay, wenn ich etwas mache, dann muss ich das ganz schnell machen, damit ich gleich wieder bei ihm bin. Aber ich merke schon, diese Phase hört so langsam gerade auf. Er fängt so an, sich ein bisschen selbst zu beschäftigen. Aber ich habe das schon so internalisiert, so in mir aufgenommen. Und ich bin
schnell
eh
essen.
So ein Mensch. Genau, und ich bin auch eh so ein Mensch, der öfter mal so ein bisschen prokrastiniert. Das geht jetzt mit Kind natürlich nicht mehr so gut. Aber wenn ich mich dann dabei erwische, eher so ein Schuld- und Schamgefühl habe, dass ich jetzt Zeit verschwendet habe und dann noch schneller alles machen muss. Also bei mir geht das so ein bisschen Hand in Hand, wie ich eh schon so von meiner Grundaufstellung bin, plus dieses Mama-Sein. Das tut mir so sehr nicht gut. Ich verspanne immer ganz, ganz doll im Nacken. Da merke ich es immer extrem, wenn das abends wieder da ist, dass ich da nicht gut drauf geachtet habe.
Ja.
Und es wäre Gold wert, da wirklich mal ein bisschen bewusst damit zu werden.
Und weißt du, was das Tolle ist? Dein Körper zeigt dir immer an, wie es dir gerade eigentlich geht.
Ja.
Immer.
Ja.
Das Ding ist, wir hören nicht drauf.
Ja.
Und es geht nicht darum, dass du deinen kompletten Alltag umkrempeln musst und dass du nicht auch mal schnell Sachen machen darfst. Aber es geht darum, dir bewusst Zeiten zu nehmen, wo du es auch mal wirklich langsam machst. Und wenn es am Tag 2x30 Sekunden sind, es wird am Anfang schon einen Unterschied machen.
Ja.
Und woran Total. Merkst du, dass dein Körper verstanden hat, er ist in Sicherheit? Weil letztendlich geht es immer darum, wenn dein Körper das Gefühl hat, dein Nervensystem, du bist in Sicherheit, dann kannst du entspannen. Wenn dein Körper das Gefühl hat, du bist nicht in Sicherheit, durch zum Beispiel die Gedanken, die du dir machst, ja, über den Umzug und was alles passieren kann, dann bist du auch nicht entspannt und dann kannst du Dinge auch nicht langsam machen. Während okay. wenn du es mal bewusst dir Zeit nimmst für, okay, ich schnibbel jetzt mal, keine Ahnung, ich mache mal den frischen Basilikum, den mache ich nicht, sondern ich spüre mal rein, wie fühlt sich das Messer an meiner Hand an, wie riecht dieser Basilikum. Ja, wenn ich mir da ein bisschen Zeit nehme oder wie gesagt langsam abschminken oder auch mal langsam von der Küche ins Badezimmer zu gehen.
Ich hatte immer Lachen zwischendurch, weil ich das genau alles nicht mache.
Ja, das machen die meisten nicht.
Es ist aber schrecklich, ja.
Das Allerwichtigste ist, dir muss es bewusst werden.
Ja.
Weil wenn dir es nicht bewusst ist, kannst du es nicht ändern.
Weißt du, wie es mir leider oft bewusst wird und auch meinem Mann oder dem Umfeld, wenn mir Sachen kaputt gehen. Wirklich. Wieder irgendwie eine Schüssel hektisch reingestellt, ist eine andere geklirrt, abgebrochen. Ja, toll. Und dann spätestens merke ich es eigentlich oder halt abends, wenn die Schultern verspannt sind.
Genau, dann kommt halt auch da wieder, kommt es drauf an, was passiert dann, ne? Weil du hast jetzt gerade schon gesagt, dann kommen eigentlich die Schuld und die Scham mit rein. Ja. Dann machst du es noch schlimmer, dann ärgerst du dich über dich. Und dann entsteht der nächste Stresskreislauf. Mhm. Ja, und da geht es vor allem darum, milde mit sich selber zu sein und zu verstehen, okay, mein Körper ist hier gerade in Anspannung. Genau, und was ich gerade eigentlich sagen wollte, woran merkst du, dass dein Körper wirklich das Gefühl hat, er ist in Sicherheit, indem du von alleine einen tiefen Atemzug machst, indem du mehr Speichel produzierst oder indem du zum Beispiel auch anfängst zu gehen. Das sind Anzeichen dafür, dass dein Nervensystem sich gerade in Sicherheit befindet. Und wenn das der Fall ist, wirst du wahrscheinlich auch merken, dass dieser Wust hier an Gedanken nicht mehr so krass ist.
Mhm.
Und das Tolle ist, du hast halt zwei Möglichkeiten, weniger gestresst zu sein. Einmal arbeitest du mit deinen Gedanken und einmal arbeitest du mit deinem Körper. Und die Verbindung dann, die da entsteht, da arbeiten wir dann an den 90%, die halt für den eigentlichen Stress zuständig sind. Das heißt, du hast extremst viel in der eigenen Hand.
Richtig gut. Ich muss gerade auch schon wieder schmunzeln, weil ich habe ja kurz schon von der anderen Folge mit der Psychotherapeutin erzählt. Ich bin jetzt übrigens bei ihrer Mini-Mama-Kur dabei, wovon sie letztes Mal erzählt hat. Und jetzt gerade merke ich so, oh, ich fange an mit deiner Membership zu liebäugeln.
Sehr gerne.
Cool, dass ich hier den Podcast hosten darf und dadurch immer mehr mit diesen ganzen tollen Frauen in Kontakt komme. Also wir werden das auf jeden Fall verlinken. Und ich wusste auch Sehr nicht, gerne. Dass jetzt hier so eine kleine Coaching-Session für mich parat steht, auch richtig toll. Danke schon mal dafür. Und ich wollte aber auch noch ein paar andere Themen ansprechen. Wir hatten ja hier wieder so ein paar Fakten und Zahlen rausgesucht, um vielleicht noch ein paar mehr Eltern auch abzuholen, weil das war jetzt natürlich eine sehr spezifische Angst und Sorge von mir. Du hast es auch total gut geschafft, finde ich, das so allgemeingültig zu machen. Aber worin sich, glaube ich, ganz viele auch wiedersehen, laut Familienmonitor von 2023, die meisten Eltern machen sich Sorgen in Bezug auf die Qualität der Schulbildung. Das sind sogar 61%. Mehr als 15% halten die Kleinkindbetreuung nicht gut für gut genug. Da hatte ich auch tatsächlich Sorge und natürlich einen Kitaplatz überhaupt zu finden. Das sind 14%, die sich darüber Sorgen machen. Und was ich, glaube ich, auch sehr real finde, was ich total nachvollziehen kann, jetzt auch im Zuge unseres Hofverkaufs, 2 von 3 Eltern haben Angst, ihren aktuellen Lebensstandard aufgrund der Wirtschaftslage nicht halten zu können. Da würde ich gerne nochmal mit dir kurz reingehen, weil wir es jetzt halt so spezifisch erstmal auf mich gemünzt hatten, meine Sorgen. Aber ich vermute, ich habe eine Ahnung davon, dass es trotzdem vielleicht bei 90-10 bleibt.
100%, ja, okay. Es bleibt bei 90-10. Ja, und auch da kommt es halt jetzt drauf an, habe andere Gedanken zu den Themen als du.
Ja.
Wichtig ist aber erstmal, egal um was es geht, egal wovor man Angst hat, es geht darum zu verstehen, was für Gedanken habe ich eigentlich gerade. Ja, und nur wenn dir das bewusst ist, kannst du halt auch was dagegen tun. Und theoretisch, wir können jetzt nochmal in alle Sachen reingehen, aber das Allerwichtigste ist erstmal, weil das, was du nicht wahrnimmst, kannst du nicht ändern. Und wenn du aus dieser Folge einfach nur mitnimmst, Stress entsteht zu 90% bei mir und nur 10% im Außen, das kannst du mal üben. Ja, nimm dir mal genau die Sachen, die du jetzt gerade vorgelesen hast, Schulbildung. Okay, Schulbildung macht 10% aus. Was für Gedanken habe ich eigentlich in Bezug auf meinetwegen das ganze Schulsystem, nicht nur die Bildung, sondern auch, kommt mein Kind gut in der Schule an? Ist es zu früh, um in die Schule zu gehen? Wird es gemobbt? Das Schulsystem an sich finde ich eigentlich total blöd. Will ich wirklich mein Kind auf eine Regelschule schicken? Das sind die 90%, an denen du arbeiten kannst. Und ich weiß, am Anfang ist das schwer alleine. Aber spätestens nach 2-3 Wochen ist das meistens kein Problem mehr, weil du relativ schnell verstanden hast, ist das hier gerade eine Hypothese oder ist das ein Fakt? Und dann weißt du auch, wie du anders damit umzugehen hast. Und irgendwann wirst du so weit sein, wie bei mir, dass du sagst, okay, ist eine Hypothese, denke ich erst drüber nach, wenn es eintritt. Und dann wirst du wahrscheinlich nie wieder darüber nachdenken, weil es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht eintreten wird.
Ja, Wahnsinn. Ich merke das gerade selbst erst, wie sehr ich mich versuche, da in meinem Kontrollmodus irgendwie ja, das Weltgeschehen zu kontrollieren, damit mir ja nichts passiert. Also es ist ein totaler Schutzmodus einfach,
total,
oder?
Und da merkst du halt auch Kontrolle. Wann brauchen wir Kontrolle? Wenn wir uns nicht sicher fühlen. Mhm. Wenn wir uns sicher fühlen, brauchen wir keine Kontrolle. Und da empfehle ich dir wirklich, dass du Übungen machst, die dein Nervensystem runterfahren und dir für die dafür sorgen, dass dein Nervensystem sich sicher fühlt. Und das können kleine Sachen. Eine meiner Lieblingsübungen ist, du nimmst deine Handballen und du legst sie dann mal auf deine Augen, legst deine Hände entspannt ab und die Handballen wirklich auf die Augenlider.
Das ist so ein bisschen beschweren.
Genau, einfach ganz locker ablegen und mach das mal 30 Sekunden. Mhm. Und meistens ist es so, bei mir ist es mittlerweile nach 5 Sekunden so, meistens ist es, dass spätestens nach 30 Sekunden ein tiefer Atemzug kommt von deinem Körper alleine. Mhm. Und das ist, wie gesagt, ein Signal davon, dass dein Nervensystem sich sicher fühlt. Weil, warum funktioniert das? Du kannst auch super gerne mal Vagusnerv-Massagen oder Stimulationen eingeben. Bei YouTube gibt es 1000 Videos. Der Vagusnerv ist für unser parasympathisches Nervensystem zuständig. Das heißt, da entspannen wir uns. Und der geht halt unter anderem hinter den Augen, hinter den Ohren, da hört er auf. Und der ist aber mit allen wichtigen, mit allen Organen in Verbindung. Und wenn wir den stimulieren, löst sich halt ganz viel Anspannung. Und zwar in wenigen Sekunden tatsächlich. Und wenn du das regelmäßig machst, kommst du schon mehr und mehr in die Entspannung. Wirst du danach wieder angespannt sein? Ja, definitiv. Aber das liegt dann wieder an deinen Gedanken. Und es geht eigentlich darum, dass dieser Fluss von Anspannung und Entspannung wieder fließen kann und nicht, dass wir in der Daueranspannung sind. Und dann sind wir auch im Dauerkampf- oder Fluchtmodus. Ja? Oder erstarren. Das ist das, was so anstrengend dann auch wird. Und ich sag immer, es zieht dir mehr Energie, Sorgen und Ängste zu haben, beziehungsweise gestresst zu sein, als der fehlende Schlaf, den du hast.
Interesting, ja. Resoniert mit mir. Ich denke mir auch so oft, was für eine Reserve ich freischalten würde oder generell die Menschheit, aber auch total bei mir selbst, wenn das mal aufhören würde, ein bisschen in meinem Kopf, ne? Also,
voll,
was für ein Potenzial
so viel
da wäre.
Energie.
Ja, Zeit, Energie.
Ja, voll. All das, was wir am Anfang im Mama-Alltag vermissen. Und das muss aber nicht so sein. Ja, na klar, wenn die Kinder irgendwie ganz klein sind und in der Phase sind, wo wirklich nur Mama ist. Natürlich ist es da wesentlich schwieriger, als wenn die Kinder 3 und 5 sind und sich langsam auch schon alleine verabreden. Das ist was ganz anderes. Aber gerade in der Zeit, wenn die Kinder klein sind, hilft es, Regulierungsübungen zu machen, damit du runterfährst, weil hier oben sowieso schon so viel passiert.
Ja, richtig gut. Sind das auch so die Themen, die häufigsten Themen, wo Mamas zu dir kommen? Oder was ist der Moment, wo die meisten Mamas sich an dich wenden? Ich merke gerade, also ich hatte immer die ganze Zeit das Gefühl, ja, ich schaff's schon noch irgendwie. Und ja, ist jetzt auch noch nicht ganz so schlimm. Und ja, ich habe da was aufgeschnappt und da ein bisschen was. Und das versuche ich mal, weil irgendwie komme ich nicht richtig weiter. Aber ich war jetzt auch noch nicht an diesem tiefsten Tiefpunkt. Ich habe zum Glück noch kein Mama-Burnout oder irgendwas bekommen. Aber was ist so der Moment, wo du sagst, hey, lohnt es sich einfach immer? Du meintest schon in der Kleinkindphase oder noch kleineres Babyalter vielleicht besonders. Was sind die Momente, wo die Mamas zu dir kommen?
Also lohnen tut es sich schon im Kinderwunsch. Weil okay. je entspannter du eigentlich in den Kinderwunsch startest, ja. desto entspannter wird die Schwangerschaft mhm. und desto entspannter wirst du als Mama auch schon sein, wenn du weißt, welche Stellschrauben du easy peasy ja. drehen solltest. Letztendlich, ich habe tatsächlich auch Mamas, da sind die Kinder schon 18, 19. Weil irgendwann, wenn du dir selber eingestehst, okay, muss es eigentlich so sein? Und das ist ja auch das Problem bei uns Menschen. Wann ändern wir uns, wenn der Schmerzpunkt zu doll ja, ist? Das genau. heißt, wann kommen die meisten Mamas, wenn sie überfordert sind, wenn sie merken, okay, hey, es klappt hier gar nichts mehr. Ich habe einen Plan und der wird aber, ich kann mit Kind nicht mehr planen. Ja, ich habe das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Ich bin ständig gereizt. Ich meckere mein Kind an. Ich bin so, wie ich nicht sein will. Das sind so die Themen, wo die meisten Mamas kommen. Und dann sind die Kinder meistens aber auch schon, also die meisten, die gerade in der Membership sind, ich mache immer regelmäßig Umfragen, da sind die Kinder zwischen 3 und 5. Mhm. Gibt aber auch ganz viele, da ist das Kind unter 1. Weil auch da merkt man halt, wir sind alle individuell geprägt und ich habe zum Beispiel die Babyphase geliebt. Ja, wenn meine Kinder unter 1,5 waren, oh, da gab es nichts, was mich gestresst hat. Jetzt so langsam fängt es an, wo ich merke, okay, spannend, meine 5-Jährige ist letzte Woche 5 geworden. Das heißt, meine 4-Jährige hat mich schon echt getriggert. Und Trigger sind halt auch super spannende Punkte, weil es nicht mein Kind, sondern es löst irgendwas in mir aus. Und das ist wieder so befreiend, weil ich jetzt bei mir hingucken kann, warum triggert mich diese Babysprache so? Ja, und was aber ganz oft passiert ist, dass wir dann wollen, dass die Kinder mit ihrem Verhalten aufhören. Ja, das heißt, wir stülpen auch da wieder unsere Erwartungen über das Kind und wollen, dass es anders ist. Wir bleiben aber genauso, wie wir sind. Und das ist so ein bisschen die Krux daran, dass ich eigentlich sage, hey, wenn mich was triggert, liegt es ja an mir. Das heißt, ich verarbeite das, damit mein Kind bleiben kann, wie es ist. Und warum sind wir alle so, du und ich, wie wir sind? Weil unsere Eltern meistens genau das gemacht haben, was ich gerade gesagt habe. Wir sind erzogen worden mit, stell dich nicht so an, sei ruhig, nicht deine Klamotten dreckig machen oder was es auch immer ist. Und deswegen sind wir heute so, wie wir sind. Ja. Und viele merken ja auch, oh, so wie meine Eltern waren, auch wenn sie mich geliebt haben, das möchte ich eigentlich nicht für mein Kind. Ja, weil bedürfnisorientierte Erziehung und was für Schlagworte nicht auch noch so da draußen verkehren, führen halt dazu, dass man schon gemerkt hat, okay, so wie meine Eltern es gemacht haben, war es vielleicht nicht immer richtig. Und das ist meistens so der Schmerzpunkt, wo die Mamas kommen und sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwas machen.
Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Und was ist denn letztendlich der Mehrwert, wenn wir endlich bei uns selbst ansetzen? Also quasi das Gegenteil davon, was du gerade beschrieben hast, was wir besprochen haben, dass man wirklich in die Kommunikation mit den Kindern wiederkommt, dass man vielleicht doch wieder mehr die Mama ist, die man sein möchte. Ja. Dass es sich leichter anfühlt, hoffentlich. Das ist für mich so ein Wort, wo eigentlich mein 2025 drunter stehen sollte, Leichtigkeit. Bislang noch nicht so eingetreten.
Aber weißt du, was das Coole ist? Es muss sich in deinem Außen halt nichts verändern. Dein Kind, also wenn ich jetzt mal bei meinen Kindern bleibe, ja, 3 und 5. Das heißt, wir haben sehr oft den Kampf mit Zähneputzen, sehr oft den Kampf mit Anziehen, sehr oft den Punkt, morgens aber pünktlich los. Und normalerweise ist es ganz oft so, dass die Mamas sagen, es ist so scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das Ding ist aber, wenn du an dir arbeitest, dann dürfen deine Kinder genauso bleiben, wie sie sind. Und dann wird es trotzdem leichter. Ja, wenn mir eine Mama in der Membership erzählt, ich hatte so ein cooles Wochenende, meine Kinder haben sich gestritten, mein Partner hat nicht das gemacht, was ich wollte und trotzdem war ich entspannt, dann merke ich, okay, genau so soll es nämlich sein. Weil das große Problem, was wir immer haben, ist, dass wir denken, ein entspanntes, gutes Wochenende bedeutet, Kind macht mit, wir haben keinen Streit und alles ist toll. Und das nee, wenn das deine Leichtigkeit ist, dann werde ich dir sagen, du wirst wahrscheinlich nie wieder Leichtigkeit haben. Weil nach der Kleinkindphase kommt die Pubertät, nach der Pubertät kommt weiß ich nicht was. Ja. Und deswegen, es geht darum, auch in solchen Momenten, wo man sonst gesagt hätte, Alter, was soll das hier, zu verstehen, was eigentlich gerade passiert, um sich selber wieder zu regulieren, um zu sagen, okay, hey, das Wasser ist jetzt umgekippt. Ist egal. Auch wenn ich dir vorher 5-mal gesagt habe, pass auf das Glas Wasser auf, stell's doch bitte weiter nach vorne oder was auch immer. Ja. Und das ist auch das ist auch das Spannende. Du wirst es merken. Du wirst manchmal, wenn du entspannt bist, ist das umgekippte Glas Wasser, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, überhaupt kein Problem. Ja. Und manchmal ist es eine Katastrophe. Mhm. Ja? Und da merkst du wieder 90-10, das umgekippte Glas Wasser sind 10%, 90% liegt in dir. Und die gleiche Situation kann dazu führen, dass du einmal total gestresst bist und einmal, dass du es entspannt aufnimmst.
Richtig gut, dass du das nochmal hervorhebst.
Genau das. Bei jedem Moment so. Bei jedem. Ja. Und es geht eben nicht darum, dass wir ständig nur glücklich sind und alles so läuft, wie wir das wollen, sondern eigentlich geht es darum, zu verstehen, okay, wenn mein Plan nicht so läuft, wie ich das hätte, was stresst mich wirklich und was kann ich tun, damit ich trotzdem entspannt mit dieser Situation umgehen kann?
Ja, voll. Ich habe sehr viele Aha-Momente.
Das freut mich.
Sehr gut. Ich wollte unbedingt noch ein Thema mit dir besprechen. Wir sind schon relativ am Ende der Folge. Wenn es jetzt trotzdem eine sehr sorgenvolle Zeit ist, ich meine, es gibt auch Dinge, die lassen sich vielleicht nicht so gut wegschieben, sei es ein Todesfall in der Familie, eine Krebserkrankung, wie auch immer. Wie würdest du empfehlen, mit Kindern mit solchen Dingen umzugehen? Also auch in der Sprache. Ich meine, wenn man viel weint, auch vor dem Kind, ist das in Ordnung? Ja, nein. Hast du da auch irgendwelche Tipps für uns vielleicht?
Ja, da hast du jetzt meine Situation angesprochen. Meine Mama okay. ist wieder mit Krebs diagnostiziert worden. Und auch da, ja, richtige Kackkrankheit. Und auch da geht es aber erstmal darum, wie gehe ich eigentlich damit um? Und bei der ersten Diagnose, oh, ich war so gestresst, ich hatte so viele Ängste. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mich mit dem Tod auseinandergesetzt, weil Krebs sind die 10%. Tod ist die 10%. Und die Frage ist, was mache ich gedanklich daraus? Ja? Und dann habe ich angefangen, mich erstmal überhaupt mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen und habe geguckt, okay, woran glaube ich eigentlich? Was, ne, wie stelle ich mir das eigentlich vor, wenn jemand gestorben ist? Und habe da erstmal an mir gearbeitet. Und dann kommt es eben einfach, und das ist so wichtig, weil es kommt drauf an, wie du mit deinen Kindern über diese Themen sprichst. Weil wenn ich in diesem State von, oh Gott, eventuell stirbt Mama, wenn ich so mit meinen Kindern darüber spreche, dann entwickeln die wahrscheinlich auch eher Angst. Ja? Wenn ich aber mich erstmal selber regulieren kann, wenn ich verstehen kann, was ist es denn eigentlich, erst dann kann ich eigentlich feinfühlig über meine Emotionen mit meinen Kindern auch sprechen. Mhm. Und dann übernehmen sie meine Ängste auch nicht unbedingt. Das heißt, wenn ich sehr emotional oder panisch über Sorgen spreche, ist das halt einfach nicht ganz so gut. Mhm. Ja? Oder wenn ich Ängste als unlösbar irgendwie darstelle. Ja, weil Kinder lernen durch unser Vorbild, das ist halt einfach so. Und wenn ich zeige, dass mich Angst lähmt, dann könnten sie halt auch denken, dass Ängste unüberwindbar sind. Wird es Situationen geben, wo Angst einen lähmt? Ja, definitiv. Ja, aber das ist halt in den meisten Fällen halt eben nicht so, wenn wir uns mit uns selber auseinandersetzen. Bedeutet das jetzt, ich sollte nicht mit meinen Kindern über Angst sprechen? Nein, auf gar keinen Fall. Du solltest unbedingt mit deinem Kind über Angst sprechen, aber halt eben angemessen. Und das tust du, indem du offen, aber ruhig und reflektiert darüber sprichst, ja, weil dann lernen Kinder, und das ist, glaube ich, auch echt so ein wichtiger Aspekt, dann lernen Kinder, dass Ängste normal sind und dass man sie bewältigen kann und dass jeder Mensch auf dieser Welt Ängste hat. Wenn ich an meine Kindheit denke, ich weiß nicht, ob Mama und Papa Ängste hatten. Hatten sie natürlich, ja, aber ich als Kind dachte immer, nee, ist alles super. Genau das Gleiche ist mit Weinen. Meine Mama hat nie vor uns geweint, nie. Und wenn, dann kam ein ganz komisches, unangenehmes Gefühl mit hoch, weil ich im luftleeren Raum gelassen wurde, weil ich nicht wusste, was bedeutet das jetzt. Das heißt, wie mache ich es heutzutage? Wenn ich weine, dann weine ich und erkläre es auch und sage, es ist auch okay, dass ich mich so fühle.
Sehr ja? schön.
Mhm. Und das ist, glaube ich, total wichtig, wenn du Lösungen anbietest oder Bewältigungsstrategien zeigst. Es geht nicht darum, immer zu erklären, was du da machst, sondern das Kind sieht, okay, du weinst, du bist gerade traurig, du lässt es da sein und danach merkt man auch, okay, es ist wieder gut. Ja, weil Kinder profitieren tatsächlich davon, wenn sie sehen, wie wir mit Sorgen, mit Ängsten und so weiter umgehen. Ja, und bei uns ist es zum Beispiel so, ich mache viele Regulierungsübungen mit mir selber. Mittlerweile aber auch mit den Kindern, weil die sehen das und machen das halt selber auch. Also zum Beispiel heute Morgen haben sich meine Kinder gekabbelt und dann bin ich kurz ein bisschen sauer geworden und dann meinte meine Große zu mir, Mama, du musst eine Regulierungsübung machen.
Sogar mit der Wortwahl.
Ja, cool. Wobei ich möchte eigentlich weg von Regulierungsübungen, diesem Wort, sondern ich will irgendwie, muss ich nochmal gucken, eher Körper Regulierungsübung oder irgendwie sowas, weil Regulierungsübung ist jetzt natürlich auch so, naja, weiß nicht, ob ein Kind damit so viel anfangen kann, aber sie weiß, was es ist und sie macht es beide tatsächlich auch selber schon. Und wir haben zum Beispiel auch jeden Abend darf sich jeder eine Übung aussuchen von Regulierungsübungen und dann machen wir die alle zusammen. Präventiv, kann man auch super präventiv machen. Ja.
Schön.
Ja. Aber nochmal zu dem Punkt, es kommt darauf an, wie du über deine Ängste oder über deine Sorgen sprichst. Ja? Wenn du es ruhig machst, meinetwegen auch weinen, das ist gar nicht das Thema, aber eben zu zeigen, okay, da kommt man auch wieder raus. Weil das ist, glaube ich, das Kernproblem von unserer Generation. Wir haben so große Angst vor unangenehmen Gefühlen, dass wir die ständig wegdrücken. Mit Handy, mit Netflix, mit Freunden, mit Kaffee, mit Essen, völlig egal. Und wenn du aber einmal verstanden hast, ist es gar nicht so schlimm, weil eine Emotion geht nach 90 Sekunden wieder, egal was es ist, ob es Wut ist, Trauer ist, völlig irrelevant. Aber sie geht von alleine, wenn wir eben nicht gedanklich daran festhalten. Und das, wenn die Kinder das schon mit 3 und 5 lernen oder noch früher, wie cool ist das denn?
Ja, das klingt super. Und wenn jetzt welche zuhören, die sich denken, oh, mein Kind ist auch schon etwas älter, so habe ich das leider bislang nicht gelöst. Geht es immer, diese Situation zu reparieren? Also wenn man, du meintest auch vielleicht, wenn man das in der Vergangenheit nicht so toll gemacht hat, man könnte diese Ängste und Sorgen auch aufs Kind übertragen. Vielleicht ist das sogar passiert. Aber ich glaube, es ist doch eigentlich nie zu spät, an diesen Punkten anzusetzen, oder? Oder
Voll.
Wie siehst du das?
Es ist nie zu spät. Der beste Zeitpunkt, um anzufangen, ist immer jetzt.
Sehr gut.
So, das ist ein Spruch, haben wir schon 1000 Mal gehört, aber genau so ist es. Und ich finde, man kann sich das immer ganz gut vorstellen. Wie wäre es, wenn jetzt, heute, deine Mama und dein Papa zu dir kommen würden? Und weiß ich auch nicht, irgendwie sagen würden, hey, das von damals, es tut mir übrigens leid, dass das so passiert ist. Würde das was mit dir machen? Auf jeden
Direkt
Fall.
Tränen in den Augen, ja.
Ja, und ich Gänsehaut, ja. Und daran merkt man, es ist egal, wann sowas passiert oder was passiert, weil Reparaturen sind immer möglich. Immer.
Schön.
Ja.
Sehr schön. Ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Liebe Jill, du hast mich ja ein bisschen umgehauen mit deiner ganzen Expertise, die du irgendwie auch so schön schaffst, rüberzubringen. Also wirklich, ich hatte tausende Aha-Momente. Vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit, dass du dich auch selbst irgendwie so verletzlich machst. Ich finde, das ist wirklich wertvoll, dass man an diesen eigenen Beispielen nochmal so bildhaft lernen darf. Vielen, vielen Dank. Und an euch da draußen, schaut unbedingt bei Instagram bei Jill vorbei. Willst du noch mal kurz deinen Account sagen, wie der heißt?
Ja, sehr gerne. Psychologin-Jill-Bayer. Vielleicht verlinkt ihr den auch einfach, weil Jill
gerne.
Und Bayer kann man viel falsch schreiben.
Machen wir. Auf jeden Fall, genau. Die ganzen Infos packen wir in die Shownotes. Du kannst es auch noch mal was zu deiner Membership gerne zuschicken.
Gerne.
Und alles andere, was relevant ist. Genau.
Ja, gerne. Sonst auch super gerne in den Anders als erwartet Podcast hören.
Oh ja, genau. Das werde ich auf jeden Fall auch tun.
Ja,
genau.
Mach das sehr gerne. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Es war mir eine Freude. Und
danke
für
dir.
Dich ist cool, dass du viele Aha-Momente hattest. Wichtig ist jetzt, sie umzusetzen.
Ja, Hypothese, Fakten.
Ja, genau.
Das werde ich abends jetzt einbinden, auf jeden Fall.
Ja, voll.
Und alles andere
auch. Und nicht
auch,
nur abends, ja.
Mhm.
Sehr schön.
Danke.
Sehr, sehr
Mach's
gerne.
Mach's gut.
Du
Tschüss.
Auch. Ciao.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.